Puls Spezial. Herzlich willkommen zum Puls Spezial über Deutschrap und die Frauen heute. Wir wollen jetzt mal einen tiefen Blick in die Deutschrap-Szene werfen. Die hat nämlich ein Problem, und zwar ein gewaltiges. Deutscher Rap wirft nämlich immer noch mit frauenverachtenden Begriffen um sich, wie ein beleidigtes Kleinkind mit seinem Spielzeug. Und gleichzeitig gibt's gerade so viel spannende Rapperinnen wie noch nie. Und die haben ganz klar keinen Bock mehr auf diese sexistischen Texte ihrer männlichen Kollegen.
Zahle gekonnt und zahle in bar. Ich zeige meinen Schwanz jeder Frau in der Bar.
Du glaubst nicht, dass man dich brechen kann. Doch glaub mir mit einem Lächeln, Mann. Du bist Haustier, ich bin Raubtier. Und ich guck grad, was ich heute fressen kann.
Bitch, fresse, bevor ich dir den Sack in den Mund presse.
Nicht wie eine Frau, so wie ein Mann. Bitch, ich bin Manns genug. Ich ficke locker alles weg mit einem Atemzug.
Die Fronten sind scheinbar verhärtet. Männer gegen Frauen, Frauen gegen Männer. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Viele Frauen feiern Rap, auch wenn sie in den Texten nicht besonders gut wegkommen. Weil Rap ist ja noch viel mehr als diese sexistischen Texte. Ist eine Mitmachkultur, aus der sich Frauen natürlich nicht länger aussperren lassen wollen. Deswegen habe ich mir zusammen mit Falk Schacht und Jule Wasabi von unserem Deutschrap-Podcast Schacht und Wasabi mal die Szene genauer angeschaut. Wir haben Rapperinnen, eine Labelmacherin, eine Produzentin getroffen und festgestellt, sie haben alle einen ganz anderen Zugang zu Hip-Hop und ihr weiblicher Blick auf die deutsche Rap-Szene, der ist besonders wichtig. Wir fragen, wie Frauen den Weg in eine Kultur gefunden haben, die sie offensichtlich so leidenschaftlich hasst, und wir fragen uns, was wir von Frauen im Rap lernen können.
Ich höre ja Hip-Hop, seit ich die ersten CDs von meinem Papa geschenkt bekommen habe. Als Kind waren das vor allem die Fantastischen Vier, Fünf Sterne Deluxe, Sammy Deluxe, Beginner, die komplette Hamburger Schule halt, ihr wisst schon.
Alles ist cool, solange ich genügend chille. Gas in Tütenhülle, die Lungen mit Zügen fülle. Die grüne Pille, ohne sie hätte ich vom Leben Schiss. Sie lässt die Sonne sehen, wo Regen ist.
Für mein Teenie-Ich ist Hip-Hop auf Deutsch das Ding gewesen. Eloquent, witzig, ein bisschen verkifft vielleicht, aber Pustekuchen. Anfang der Nullerjahre hat sich im Deutschrap alles geändert. Die Jungs, mit denen ich eben noch Blumentopf-CDs getauscht habe, sind auf einmal mit Alles ist die Sekte-Shirts rumgelaufen. Agro Berlin war in den Charts und der Ton ist echt rau geworden. Vor allem gegen Frauen. In den Jahren 2003 bis 2005 muss Rap, wenn er erfolgreich sein will, möglichst mies Frauen beschimpfen. Begriffe wie Fotze oder Hure haben auf einmal Hochkonjunktur. Da bin ich eine Zeit lang echt raus gewesen, muss ich sagen.
All die Nutten trinken heute Sekt im Bikini.
Wer rammt dir den Penis in den Bauch? Der Neger.
Ich fick mich von Fotze zu Fotze durchs Land.
Deine Braut macht doch Brüde, doch sie will es und ich spritz sie ohne Kommentare in die Augen, bis sie blind ist.
Klar ist, Rap und Sexismus haben spätestens seit Agro Berlin und Konsorten eine recht unangenehme Kumpelei am Laufen. Und die ist noch lange nicht vorbei. In den Charts sind heute Leute wie Rin, Crow oder Bowser. Und obwohl die vermeintlich oft so softere Töne anschlagen, als weiblicher Rap-Fan habe ich schon wieder regelmäßig einen Kloß im Hals. Warum müssen Rapper auch 2017 immer noch von willigen Fans, Stripperinnen und Schlampen reden, wenn sie eigentlich Frauen meinen? Auf der Suche nach Antworten bin ich auf die afroamerikanische Kulturkritikerin Joan Morgan gestoßen. Die erklärt den Sexismus im US-Rap so.
Meine Entscheidung, mich dem Sexismus von Dr. Dre, Ice Cube, Snoop Dogg oder Notorious B.I.G. auszusetzen, ist in Wirklichkeit der Wunsch, meine Brüder zu verstehen. Wenn meine Brüder so freimütig darüber reden können, sich gegenseitig umzubringen und sagen, dass sie nicht erwarten, ihren 21. Geburtstag zu erleben, dann ist das eine echte Depression, die sich als Machismo ausgibt. Die scheinbar undurchdringliche Wand des Sexismus in der Rapmusik ist in Wahrheit die komplexe Maske, die Afroamerikaner oft tragen, um den Schmerz zu verbergen und gleichzeitig auszudrücken.
Und das klingt dann so.
Women have a little bitch in them. It's like a disease that plagues their character.
Put your hands down, bitch. I ain't gonna shoot you. I'ma pull you to this bullet and put it through you. Shut up, slut. You're causing too much chaos.
Der Sexismus im amerikanischen Hip-Hop kann also darauf zurückgeführt werden, dass afroamerikanische Rapper den ganzen fiesen Mist verarbeiten müssen, der mit gesellschaftlicher Ausgrenzung einhergeht. Und was die angeht, haben auch Rapper in Deutschland schon Päckchen zu tragen. Viele haben Migrationshintergrund, kommen aus den weniger schicken Vierteln deutscher Städte und erfahren dementsprechend gesellschaftlich weniger Anerkennung. Depressionen im Ghetto sind kein amerikanisches Phänomen. Und Sexismus im Rap ist es auch nicht.
Ich benutze kein Gummi, denn ich liebe dich, ey. Oh yeah.
Lass die Blasen, will kein Kuss von dieser Schwampe.
Und du meinst, du kriegst von paar Blowjobs, doch ich krieg von deiner Mutter paar Blowjobs.
Die Lesart ist schon spannend. Die Rapper, die da sprechen, das sind nicht einfach nur asoziale Schweinemenschen. Sie sind selbst Opfer einer Kultur, in der sie sich ständig fehl am Platz fühlen. Also ich will damit jetzt nichts beschönigen. Frauen in Texten zu beschimpfen, das geht gar nicht, klar. Aber es muss auch gesagt werden, Hip-Hop ist nicht das Problem. Das Problem ist die Gesellschaft. Und bevor sich die nicht ändert, ändert sich auch an sexistischen Rap-Texten nichts. Punkt.
Puls.
Deutschrap ist immer noch sexistisch, aber er ist vor allem auch ganz oben in den Charts, dudelt im Radio und im Club können alle den Text von Kokaina von Miami Yassin mitrappen. Und zwar nicht nur die Männer. Frauen feiern Deutschrap genauso. Und sie feiern ihn nicht nur, sie setzen sich auch immer mehr mit ihm auseinander. Moderatorinnen wie Vis-a-vi oder Salva Humsi vom Radio Fritz haben eine eigene, eine ganz weibliche Perspektive auf Hip-Hop in Deutschland. Und auch Jule Wasabi von unserem Deutschrap-Podcast Schacht und Wasabi. Jule, Rap ist oft sexistisch. Wieso fasziniert er dich trotzdem?
Hey, ganz ehrlich, also am Sexismus im Rap fasziniert mich erstmal überhaupt nichts. Rap ist ja aber nicht nur sexistisch. Und dieses Spiel mit der Sprache und die Härte im Ausdruck und auch die harten Worte, die fallen, finde ich total spannend. Trotzdem kann ich einen Künstler nicht ernst nehmen, wenn seine Texte größtenteils von Sexismus leben. Und ich denke mir dann auch immer so, Alter, ist dem Künstler nicht mehr eingefallen als so das? Ist das so das Einzige, das er sagen wollte?
Ja, das stimmt echt. Ich habe gestern nochmal in JBG 3 reingehört, das neue Release von Kollega und Farid Bang. Und bei denen, vor allem bei Farid Bang, ist ja das Mütter zu ficken echt der Running-Gag überhaupt. Und ich frage mich so ein bisschen, wo liegt da so die Grenze zwischen dem, was Rapper in Texten sagen und dem, was hinter den Kulissen abgeht. Begegnet dir Sexismus auch oft bei der Arbeit?
Ja, also natürlich, klar, so wie, glaube ich, jeder Frau Sexismus noch bei der Arbeit begegnet 2017. Ob das jetzt irgendwie so User-Kommentare im Netz sind, Rap-Texte oder auch Interviews, in denen einfach oft so sexistische Meinungen transportiert werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass Rap ein größeres Sexismusproblem hat als so ein anderer Bereich in der Gesellschaft. Aber beim Rap drückt sich's einfach eindeutiger aus, wenn Frauen irgendwie 2017 immer noch als kniende Fernsehtische von Rappern auf Rapcovern benutzt werden, dann ist das einfach viel eindeutiger, als wenn irgendwie im Bundestag 30% Frauenquote ist.
Ja, also ist auf jeden Fall drastischer, würde ich mal sagen. Ja. Der raue Ton in der Rap-Community, der ist zum Beispiel auch in den Kommentarspalten unter Interviews, die Frauen geführt haben, teilweise echt extrem und nervt einfach nur. Wie gehst du damit um?
Oh, ich weiß so gut, was du meinst. Long story, aber es ist einfach, ich versuche mit diesen Menschen schon zu sprechen. Und ich versuche schon zu zeigen, wenn was sexistisch ist. Und ich versuche ihnen zu sagen, ey, reduziert mich nicht auf mein Aussehen. Viele Leute, habe ich das Gefühl, wissen aber auch ganz genau, was sie da machen und wollen einfach verletzen. Und wir haben das im Podcast so gelöst, dass wir diese Kommentare wirklich löschen und ignorieren und einfach nicht durchlassen, um eben so unsere Energie für konstruktives Feedback zu nutzen. Also so von wegen, wir versuchen dem Hörer, dem Menschen in der Kommentarspalte eben klarzumachen, so ey, wenn du nett bist und wenn du respektvoll irgendwie Kritik äußern kannst und einbringen möchtest, dann beschäftigen wir uns mit dir, aber wenn du nur verletzen willst, dann haben wir keine Lust und dann haben wir keine Energie für dich und deswegen ignorieren wir dich dann. Das funktioniert auch total super inzwischen und die beleidigenden Kommentare sind deutlich weniger geworden, thank God.
Glaubst du, das kann parallel irgendwie auch so im Rap funktionieren? Also, dass Rap vielleicht irgendwann mal auch ohne Sexismus funktionieren kann? Und wenn ja, wie bekommt man ihn da weg?
Hey, ich glaube, dass Rap sehr gut ohne Sexismus funktionieren kann. Es gibt ja sogar einige Künstler, die komplett auf Sexismus verzichten. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass man den Sexismus unbedingt streichen muss. Wenn ein Text sexistisch ist und man sich dann kritisch mit diesem Text auseinandersetzen kann und einem dann so auf diese Weise auffällt, was in unserer Gesellschaft falsch läuft, dann hat für mich der Künstler in dem Moment alles richtig gemacht. Und deswegen denke ich eben nicht, dass man Inhalte aus Rap-Texten streichen oder verbannen muss, sondern man muss ein Bewusstsein beim Hörer schaffen.
Glaubst du, dass weibliche Rapperinnen und Journalistinnen wie du ein Bewusstsein beim Hörer schaffen können, weil sie einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Game irgendwie haben und sich jetzt zum Beispiel nicht mit Rappern über sexistische Texte beömmeln im Interview?
Auf jeden Fall, und ich glaube sogar, dass das die Aufgabe von uns ist, darauf aufmerksam zu machen und das zu sagen. Trotzdem denke ich, dass Feminismus nicht so eine Sache ist, die nur bei Frauen liegt, sondern dass wir eben alle Feministen sein können und vor allem auch Männer in dem Game, Rapper in Texten, aber auch männliche Musikjournalisten. Das ist, finde ich, so ein bisschen, das wäre mir noch fast wichtiger, dass sich auch Menschen dafür einsetzen, die das mal nicht betrifft.
Jule Wasabi von unserem Deutschrap-Podcast Schacht und Wasabi sagt, we should all be feminists. Jeder, der sich mit Rap auseinandersetzt, soll auch Feminist sein, damit endlich mal was passiert mit diesem Sexismus im Rap, weil es nervt.
Puls Spezial.
Wenn man sich die deutsche Rap-Szene anguckt, dann sticht da eine Frau im Moment ziemlich raus. Die Frankfurterin und ehemalige Prostituierte Schwester Ebba. Über die spricht man nicht nur in der Hip-Hop-Szene, über die weiß auch der Bildleser Mitte 50 Bescheid. Schwester Ebba ist vor Gericht gewesen. Sie soll Minderjährige zur Prostitution gezwungen haben. Nach der Verhandlung ist klar gewesen, der Vorwurf lässt sich nicht erhärten. Trotzdem, Schwester Ebba ist sicher keine Mutter Teresa. Ihre Geschichte ist aber die einer Frau, die es durch Rap geschafft hat, dass sie heute nicht mehr ihren Körper an Männer verkaufen muss, sondern Platten. Jule Wasabi hat Schwester Ebba besucht.
Ich habe mich mit Schwester Ebba im Studio ihres Labels Alles oder Nix in Köln getroffen. Nach 3 Jahren kreativer Pause produziert sie da nämlich gerade ihr neues Album. Auf dem Tisch zwischen uns lag während des Interviews eine frische Anzeige gegen die Rapperin. Und klar, Prostitution, Gewalt, Steuerhinterziehung. Ebba lebt total das Image einer Gangster-Rapperin. Bald muss sie jetzt aber für 2 Jahre und 6 Monate ins Gefängnis und bis dahin soll erstmal ihr Album fertig sein.
Wenn ich nur noch 24 Stunden zu leben hab, werden erstmal Gambas gekillt wie jeden Tag. Chill auf der Sonnenbank, bis Sonnenbrand, geh Gucci-Store und bezahl mit der Gun.
Als Ebba mit dem Rappen angefangen hat, sollte die Musik damals eigentlich nur ihrem damaligen Job als Prostituierte dienen und so mehr Kunden ran schaffen. Es kam dann aber relativ schnell raus, dass sie doch das Talent hat, auch aus dem Milieu rauszukommen durch den Rap.
Ich weiß noch, dass ich Jiba im Knast angerufen habe, habe gesagt, lösch das Video sofort, lösch das Video. Das hat nichts mit mehr Kunden im Puff zu tun. Das geht hier im Deutschrapperin und so auf einmal, weißt du. Wie gesagt, ich war ja immer noch im Milieu tätig, wenn auch nicht selber. Aber habe ich ja schon mal wenigstens den Aufstieg geschafft, dass ich selbst mich nicht mehr ficken lassen muss und für Kleingeld in Autos springe.
Evas Musik macht aus, dass sie wahnsinnig authentisch ist in dem, was sie da textet. Sie erfindet nichts und ihre Texte sind einfach sehr real und sie legt da auch großen Wert drauf. Außerdem, die Stories von der Prostituierten sind natürlich auch für Rap-Hörer damals total neu, für die meisten zumindest. Und es ist total spannend, sowas zu hören.
Ich denke schon, dass wenn Männer sich meine Tracks reinziehen und versuchen zu verstehen, was ich da sage, dass die auch ein anderes Bild von Prostitution, vom Prostituierten bekommen einfach. Es gibt echt wenige Frauen, die da drauf Bock haben. Es geht hier nur ums Geld, es geht hier nur ums Business.
Mittlerweile ist Schwester Ebba wirklich eine der erfolgreichsten Rapperinnen in Deutschland und sie bewegt sich ganz natürlich mit Rapgrößen wie Chata, Chelo und Abdi oder Sio. Trotzdem sucht man Frauen in ihrem musikalischen Umfeld oft vergeblich und das verstehe ich nicht ganz, weil sie auf mich immer sehr kollegial und aufgeschlossen gegenüber anderen Künstlern wirkt. Dementsprechend war ich überrascht, als sie mir erzählt hat, dass Rapperinnen wie Lady Bitch Ray, Kitty Cat, Lumara oder Cora E. am Anfang hart gegen Ebba geschossen haben.
Ich komme da an und ich bin überhaupt nicht so ein Mensch. Ich mag Frauen und für mich war es eher interessant, ey, komm lieber du und du und du mit und wir machen einen dicken Track zusammen. Aber die waren direkt so mit Hörnern halt raus, mit Ellbogen. Konkurrenz belebt das Geschäft. Das haben die Nutten damals schon auf dem Strich nicht verstanden, habe ich schon dort immer gesagt. Und das verstehen auch viele jetzt nicht. Deswegen finde ich gut, dass sie Unique und Sixtens und so wenigstens da cool mit mir sind und wir uns gegenseitig einfach feiern, anstatt dass man sagt, nee, die hat mehr Likes, die hat mehr Klicks, die hat mehr dies, die hat mehr CDs verkauft. Das ist ein schwacher Charakter.
Dass Frauen nicht gegeneinander arbeiten, sondern sich gegenseitig supporten, ist eine Entwicklung, die, glaube ich, der ganzen Rap-Szene extrem gut tun wird. Und wieso sollte man Ebba als Frau nicht unterstützen?
Check to Beach, go her mit dem Mikro. Rotlicht auf mein Gött, komm zu meiner Peep-Show. Ich bin Frankfurterin aus Bahnhofsviertel. Lilane durch Feier aus dem Bankenbusiness. Doch ab und zu kommt ein Hassan wie du. Versuch zu posieren und ich lasse es.
Im Gespräch mit Ebba saß mir wirklich eine Frau gegenüber, die wahnsinnig aufgeschlossen war. Sie kam mir dabei feminin und warmherzig vor. Und ich hatte so das Gefühl, dass sie ganz genau weiß, was sie will, wer sie ist und wie sie sich auch zeigen möchte. Wir haben auch kurz über ihren Instagram-Kanal gesprochen, wo sie ab und an mal gerne Haut zeigt, was ich völlig okay finde. Aber sie kriegt dafür hart viel Kritik und ich habe sie gefragt, wie sie damit umgeht und sie meinte, es prallt wirklich einfach an ihr ab.
Ich mag so Bilder und mich interessiert das auch nicht, was die Leute über mich denken oder wie die mich gerne sehen wollen oder wie ich mich jetzt ändern soll hin und her. Das ist ganz allein meine Sache.
Schwester Elba war das über ihren Instagram-Kanal, auf dem sie extrem gerne ihre Ganzkörper-Tattoos präsentiert und dementsprechend eben auch viel auszieht. Sie ist sicher keine unumstrittene Figur in der Hip-Hop-Szene, aber eben auch darin geht's im Rap, Widersprüche auszuhalten. Rap ist nicht nur hart wie Titan, wie Bushido mal gesagt hat, er ist auch kompliziert wie das Leben, mindestens. Aber wir gehen jetzt auch mal way back into time. Wir sind in den 80ern und der erste weibliche Rap aus Deutschland, der klingt so.
Schon wieder mal so ein Montag ist ja fein. Ich hab nichts gegen Montag, aber schulfrei muss er sein.
Das sind Cora und die Popspatzen mit Schulfreier Montag. Aber ist das schon Rap? Falk Schacht, du bist unser Hip-Hop-Experte. Was sagst du dazu?
Auf keinen Fall, nee. Die erste rappende Frau, die dann so ins öffentliche Bewusstsein stoßen konnte, war Cora E.
Ah ja, klar, die kennt man ja. Also mit Schlüsselkind zum Beispiel. Ist ja fast ein bisschen kanonisch so für Deutschrap.
Cora E. begann in den 80ern, sich für Hip-Hop zu interessieren. So mit 16 fuhr sie nach New York und wurde Mitglied der Zulu Nation, einer sehr wichtigen Hip-Hop-Organisation damals.
Klingt so ein bisschen, als wäre sie so eine Art Urmutter des deutschen Rap gewesen. Hat sie eigentlich so ihre Weiblichkeit in ihren Texten thematisiert?
Ja, zum Beispiel in dem Song Und der MC ist weiblich.
Die These vom schwachen Geschlecht ist nur bequem. Es gibt welche, die würden gern, wenn keine Hürden wären. Doch vor mir, mir fällt kein Stern. Ich frag mich warum, beneiden viele Frauen mich um mein Tun und bleiben stumm.
Dazu hat sie auch in einem Interview mit der Emma 1997 erklärt, dass es so wenige Frauen im Rap gibt, liegt für sie an weiblicher Antriebsarmut.
Autsch, das haben sich aber schon ein paar Frauen zu Herzen genommen. Ich meine, Cora E. ist ja nicht die einzige Rapperin gewesen in Deutschland.
Nee, parallel konnte sich damals ja auch im Mainstream Sabrina Setlow etablieren, damals noch als Schwester S. Die wollte eigentlich nicht wirklich rappen, so die hing mit Moses Pelham und Thomas H. vom Rödelheim Hartreim Projekt auf dem Basketballplatz ab. Und die haben sie dann zum Rappen gebracht und ihr auch zuerst die Texte geschrieben und auch so Pilotspuren eingerappt. Das heißt, sie hört den Rap und geht dann darüber, so dass ihr angezeigt wird, wie der Flow funktioniert. Und das wurde damals natürlich sehr kritisch beäugt von der Hip-Hop-Szene, die ja immer den Anspruch hat, dass man selbst der Autor von allem ist, was man tut und was dort passiert.
Okay, also Sabrina Setlow ist so ein bisschen das Pop-Phänomen im Deutschrap. Aber wie sind andere Frauen eigentlich so umgegangen damit, dass sie Frauen sind und rappen? Gab es da auch mal so richtig feministische Ansätze?
Also eine, die auf jeden Fall eine feministische Agenda hatte und auch bis heute hat, ist natürlich Lady Bitch Ray. Obwohl sie anscheinend 1992 mit Rap, also im Alter von 12 Jahren bereits angefangen hat, fiel sie erstmals 2006 auf mit dem Lied Hengst, Arzt, Orgi.
Ich steig mit Bastelchen Hengst in mein Bett und es geht rund. Was wir da treiben, ist nicht mehr gesund. Der ist die Lacknummer, dann die Ledernummer, dann die Gumminummer. Er hat immer noch Bock.
In dem Song beschreibt sie einen Gangbang mit den Rappern aus dem Titel. Parallel hat sie aber an ihrer akademischen Karriere weitergearbeitet und ist auch heute promovierte Sprachwissenschaftlerin. Damals hat sie auch ein Label gegründet, das nannte sie Vagina Style und veröffentlichte dann darüber ihre Tracks, in denen sie dann auch andere sexistische Rapper attackierte und eben auch eine sehr weibliche und offensive Sexualität darstellte. Es ging ihr dabei vor allem um die Entwicklung des Begriffes Bitch und generell auch um die Art und Weise, wie weibliche Sexualität im Deutschrap dargestellt wird.
Okay, jetzt haben wir Cora E. als Gründermutter des Rap in Deutschland, Sabrina Setlow als Pop-Phänomen und Lady Bitch Ray, die so im schrillen Kostüm auftritt, aber mit akademisch-feministischer Vorbildung. Natürlich hat es noch viel mehr Rapperinnen in Deutschland gegeben und würden wir sie alle aufzählen, wir könnten den ganzen Podcast füllen. Aber würdest du sagen, es gibt was, was alle Rapperinnen in der Geschichte so gemeinsam haben?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil Rap Musik zu diesen Zeiten, über die wir jetzt sprechen, noch nicht Normalität war. Also es lief nicht den ganzen Tag im Radio und im TV, sondern man musste richtig danach suchen und man musste sich auch an Orte begeben, die rough und abgefuckt waren. Schlägereien auf solchen Jams damals waren eigentlich Normalität Und wenn man sich in diese Szene begeben hat, dann wurde man deshalb von vielen komisch angesehen, die das gar nicht nachvollziehen konnten. Und deshalb eint diese Frauen also die Neugier nach dem Nicht-Gewöhnlichen. Und man kann auch sagen, Rap hat ihnen beigebracht, ihre Positionen so zu stärken und stark zu vertreten. Im Grunde waren sie aber wahrscheinlich sogar stärker als die männlichen Rapper, weil sie sich in einer extrem männlich dominierten Szene durchsetzen mussten.
Puls. Wir reden darüber, warum Frauen im Deutschrap jetzt endlich ankommen. Am Mikrofon ist Lilly Ruge und seit Hip-Hop in Deutschland in den 80er Jahren angefangen hat, hat sich einiges geändert, auch für rappende Frauen natürlich. Deutschrap ist in den Mainstream gespült worden und mit ihm kamen einige Girls, die so extrem talentiert sind, dass man sie unmöglich ignorieren kann. Eine von ihnen ist Phantasma Goria aus Hamburg. Die hat für die Sendung einen Nachmittag lang mit Falk Schacht abgehangen.
Ich treffe Phantasmagoria in einem Café, das leider zu laut fürs Interview ist, weswegen wir uns entscheiden, in einen Car2Go zu gehen, weshalb jede Minute dieses Interviews 29 Cent kostet. Phantasmagoria sieht aus wie die uneheliche Tochter von Nina Hagen und Missy Elliott in einem Lederkostüm von Catwoman. Im Interview verrät sie mir kaum persönliche Infos, deswegen schätze ich, dass sie wahrscheinlich Anfang 20 ist und sie wohnt definitiv in Hamburg. Sie kann singen, rappen, texten und Beats machen und hat eine intensive Liebe zum Abseitigen, weshalb sie ihre eigene Kunst auch Art Hop nennt. Um ihre Musik zu veröffentlichen, hat sie ein eigenes Label gegründet. Phantasmic Productions ist der Name.
Ich will meine Schokolade, weil ich ein Mädchen bin. Trag meine High Heels, weil ich High Heels am bequemsten find. Ich steh auf Nagellack, nagelneue Farben, Matrix und Bodytops. Manicure, Pedicure, Petticoat, Panties und Girly Chucks.
Und wie viele andere Rapperinnen hat sie angefangen in der Battle-Szene und war dort so gut, dass sie sich alleine gegen alle Jungs durchgesetzt hat.
Du schreibst ja auch Battle-Rap-Texte und da geht's natürlich auch gegen rappende Frauen. Gibt's gute Frauen für dich im Rap?
Wir haben in Deutschland, finde ich, ein bisschen die Problematik, dass warum sind viele Frauen so sehr darauf bedacht, im Rap wie Kerle daherzukommen? Also die gleichen Redewendungen zu nutzen, die gleichen Tonalitäten, zum Teil die gleiche Aufmachung, die gleichen Sinnesbilder. Warum bedient man sich da dieser maskulinen Sprache? Warum kann man nicht Frau sein beim Rap? Weil Frauen haben sehr, 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 sehr viel Kraft. Sehr viel Kraft. Und es wird so ein bisschen degradiert. Oder es ist dann immer nur ganz schnulzig und weich. Oder es ist halt so. Aber warum nicht was dazwischen?
Wir wissen, was wir wollen. Wir wissen, wo wir stehen. Es ist ganz egal, wo ihr seid. Denn es war, wie es bleibt. Diese Wahrheit, sie heißt Girls Just Wanna Have.
In ihren Videos ist Phantasmagoria mit Lederoutfits und crazy Kontaktlinsen zu sehen und sie weiß ganz genau, wie sie mehr Weiblichkeit in ihre Musik bringt.
Ich kann in die Aggression gehen, ins Grobe, ich kann ins Feine, ich kann ins Weiche, ich kann ins Sexuelle gehen und wenn ich vom Sexuellen spreche, rede ich auch vom weiblichen Sexuellen. Ich muss nicht sinngemäß sagen, wenn ich jemanden beschimpfen will, wenn ich ein Mann wäre, würde ich sagen, lutsch meinen Schwanz. Also warum muss ich mich dieser Analogie irgendwie bedienen, wenn ich vielleicht eigene habe?
Eine interessante Frage, wie ich finde. Und wahrscheinlich spielt sie damit an auf Kitty Cats Bitchfresse LMS. Ein Song, in dem Kitty Cat damals die Line Lutsch meinen Schwanz von Kool Savas gesampelt hat. Und der 2009 bei einigen Zuhörern für Irritation gesorgt hat. Auf meine Nachfrage will mir Phantasmagoria aber keine Namen oder Songs nennen, die sie meint und kritisiert. Auf die Frage, was ihre Vorbilder sind, antwortet sie mir, dass es hauptsächlich US-Rap ist. Rapperinnen wie MC Light oder Missy Elliott haben sie inspiriert. Alles Frauen, die sich gegen alle Widerstände durchgesetzt haben und genommen haben, was sie wollten.
Ich finde so weibliche Vorbilder im Deutschen wie Nina Hagen viel, viel, viel interessanter und viel, viel stärker. Im Rap, im puren Rap, so wie wir das im Deutschen jetzt bezeichnen würden und Oldschool und mit der ganzen Geschichte, fallen mir jetzt nicht so derbe Frauen, wo ich sage, ja krass, ich meine, es gibt welche und denen zolle ich auch definitiv Respekt, aber es ist irgendwie schon was anderes, wenn man auf die Staaten guckt, finde ich. Da waren die Frauenbilder und was die ausgesagt haben und wofür die standen und auch mit dem Kunstaspekt, das hatte nochmal eine andere Größe, finde ich. Aber dieses ewige Konkurrenzdenken, ich meine klar, und es ist auch Teil des Spiels und Battle Rap und sowieso, aber wir könnten uns gegenseitig so viel mehr inspirieren und kollaborieren und richtig geile Kunst nach draußen bringen.
Puls Spezial. Deutschrap und die Frauen, darum geht es heute. Wir haben gesehen, Deutschrap hat ein Sexismusproblem, aber das hat der Rest der Gesellschaft auch. Und genau wie die ändert sich Deutschrap ständig. Während immer mehr Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen ihre Stimme gegen Sexismus erheben, tun es rappende Frauen im Rap auch. Nur eben auf ihre eigene Weise. Mal laut wie Sixten, die den Sexismus der rappenden Männer umdrehen, mal mit provokanten Bildern, so wie Schwester Eva, oder mit extremem Durchhaltevermögen gegenüber einer sexistischen Community, so wie Hip-Hop-Journalistin Jule Wasabi. Wir gehen jetzt noch ein bisschen deeper ins Thema rein und fragen uns, kann sowas wie Feminismus eigentlich im Hip-Hop funktionieren? Und ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen über Feminismus diskutieren. Puh. Aber Moment mal. Feminismus, das ist doch auch das Wort, das auf Beyoncé-Konzerten als fetter Schriftzug auf ihren Bühnenshows aufleuchtet. In Amerika gibt es schon seit den 90ern den Begriff Hip-Hop-Feminismus. Zurück geht der auf die Kulturkritikerin Joan Morgan, die als bekennender Rap-Fan und Feministin irgendwann sich so ein bisschen gefragt hat, ob sie sich da vielleicht in Widersprüche verwickelt, wenn sie es einerseits genießt, mit roten Lippen und engen Kleidern auf Hip-Hop-Jams zu feiern, andererseits aber auch für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einsteht.
Als ich die Begriffe Feminismus und Hip-Hop zusammen benutzt habe, hat sich das für viele Leute so angefühlt, als könnten sie unmöglich in einem Satz nebeneinander existieren, geschweige denn in einer Person. Für mich hat es sich aber richtig angefühlt und mehr als das. Ich finde, es beschreibt ganz genau, worauf ich hinaus will und worauf ich das Konzept des Feminismus hin ausweiten will.
Sprich, Hip-Hop-Fan zu sein und Feministin, das muss sich nicht ausschließen. Und Hip-Hop-Feminismus unterscheidet sich von dem Bild, das wir vom traditionellen Feminismus haben. Da, wo eine weiße, akademisch gebildete Mittelschichtsfrau um Gleichberechtigung kämpft. Nicht, dass dieser Kampf nicht kämpfenswert wäre. Aber im Hip-Hop werden Themen wie Rasse, Männlichkeit und soziale Ungerechtigkeit oft sehr drastisch verhandelt. Und genau darum geht es auch im Hip-Hop-Feminismus. Um eine ganze Bandbreite von Themen. Frauenfeindlichkeit wird genauso abgelehnt wie Rassismus und Homophobie. Und, ganz wichtiger Punkt, Hip-Hop-Feminismus fordert die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Und erlebt sie auch. Und zwar in Heels und twerkend. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Klar kann man sich jetzt fragen, wie viel das noch mit Feminismus zu tun hat, wenn Nicki Minaj ihre beiden Pobacken unabhängig voneinander bewegen kann. Aber sie macht halt auch gleichzeitig mit ihrer Musik klar, dass niemand außer ihr bestimmen kann, wer an diesen Arsch ran darf. Und dass ihr Körper sicher nicht den einzigen Zweck erfüllt, dem männlichen Blick zu gefallen. Feminismus ist nämlich eben nicht nur ein Thema für Soziologiestudentinnen. Er geht uns alle an. Das findet auch die Rapperin Suki.
Für mich bedeutet Feminismus tatsächlich einfach, es geht um eine Frage von Freiheit und Gleichwertigkeit. Und es geht nicht darum, irgendjemand was wegzunehmen oder so zu werden wie ein Mann, sondern es geht um Verteilungsfragen und es, in Bezug auf Ressourcen und in Bezug auf Sichtbarkeit und in Bezug auf eben auch zum Beispiel Geschichtsschreibung.
Suki ist noch eine der wenigen Vertreterinnen von Hip-Hop-Feminismus in Deutschland, aber sie hat eine Menge Fans und Supporter. Und sie hat eine wichtige Message. Frauen sollen selbst ans Mic steppen, um sich dort mit ihrer eigenen Definition von Weiblichkeit sichtbar zu machen. Im Moment erledigt Suki noch quasi im Alleingang das, was in Amerika Heerscharen von Autorinnen tun, wenn sie sich an der emanzipatorischen Botschaft von Beyoncé und Nicki Minaj abarbeiten. Aber auch hierzulande wächst das Interesse für das Thema ständig. Ist ja nicht so, dass es nicht genug Rapperinnen gäbe, die Stoff zum Diskutieren liefern würden. Sowohl für Schwester Eva am Anfang als auch für Phantasmagoria ist es unglaublich wichtig, sich in ihrer Weiblichkeit selbst zu inszenieren, inklusive Lack- und Lederoutfits und halbnackten Insta-Bildern. Und dass hier weibliche Sexualität selbstbestimmt inszeniert wird, das ist an sich schon etwas Grundfeministisches. Puls. Jeder, der sich wirklich Deutschrap-Nerd nennen will, der kommt an einer Reihe von Rapperinnen nicht mehr vorbei. Sie sind einfach viel zu gut und viel zu verschieden, um einfach unter dem Label Frauenrap abgestempelt zu werden. Eine von ihnen ist Antifuchs, die mit einer Maske ähnlich wie Crow oder Sido ihr Gesicht verbirgt und für ihre Skills von extrem vielen Fans und Kollegen Respekt bekommt. Falk Schacht hat sich mit Antifuchs über ihre Herkunft und ihr Verhältnis zu anderen Rapperinnen unterhalten.
Ich habe Antifuchs in einer Bar im Hamburger Schanzenviertel getroffen, wo sie abends einen Auftritt hatte. Als ich in die Bar reingekommen bin, stand sie da ohne Maske und neben ihr war ihre Backup-Rapperin und eine Mitarbeiterin von Wolfpack, dem Label, wo sie unter Vertrag steht. Antifuchs kommt aus Flensburg und rappt, seitdem sie 14 ist. Zuerst hat sie angefangen, mit Freunden in Cyphers zu rappen, hat dann aber sehr schnell gemerkt, dass sie mindestens so gut ist wie die Jungs.
Alles Pussys oder Fotzen, keiner, der sein Mann auch steht, wenn er redet. Und sie reden viel zu viel, so wie ein Mädchen. Jungs, ich glaub, die Weiber müssten euch mal zeigen, wie das geht, wie ein Mann.
Vielleicht wäre es bei diesen Rap-Sessions unter Freunden geblieben, wenn nicht dieses lustige Internet gewesen wäre und sie dort auf das Video-Battle-Turnier, auch bekannt als VBT, getroffen wäre. Sie nimmt teil an diesem Turnier und verschafft sich damit erstmalig bundesweit Gehör. Ein Problem gibt es allerdings. Im VBT gibt es fast nur männliche Rapper, wobei für Antifuchs ist das gar kein Problem.
Es wäre mir egal gewesen, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, gegen den ich battle. Es war der Rapper, der für mich im Mittelpunkt einfach im Fokus steht. Und es, also das Geschlecht spielt für mich dabei gar keine Rolle.
Du denkst dir, wieso jetzt die Frau? Ich setz mich durch, so wie ein Mann. Peders vertraut mir Yoshis Beat an, weil er wusste, dass ich's kann. Nicht wie eine Frau, so wie ein Mann. Bitch, ich bin Manns genug. Ich ficke locker alles weg mit einem Atemzug.
Antifuchs hat ein gespaltenes Verhältnis zu sexistischen Rap-Texten über die Jahre entwickelt. Nimmt man mal das Wort Bitch, das sind für sie eben nicht Schlampen, sondern Leute, die sich scheiße verhalten, egal welchen Geschlechts.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe früher auf Savasch-Konzerten auch in der ersten Reihe gestanden und Lutsch meinen Schwanz mitgeschrien. Ich bin zwiegespalten. Definitiv mag ich keinen Porno-Rap oder sich anbieten, wenn Frauen sich auch zum Beispiel anbieten in Texten. Es ist nicht so meins einfach. Ich unterscheide aber schon zwischen guten Mädchen und, sag ich mal, den Bitches. So. Da bin ich nicht viel besser als ein Mann in meinen Augen.
Was ihre Meinung zu Frauen im Rap betrifft, kann man sie im Grunde als eine Erbin von Cora E. bezeichnen. Die vertrat vor 20 Jahren die Meinung, dass die Rede vom schwachen Geschlecht eine Ausrede ist. Frauen müssen sich holen, was sie wollen, sie müssen es sich verdienen und dafür arbeiten. Antifuchs ist im Grunde genau gerade dabei, sich das zu holen, was sie möchte. Allerdings erlebt sie dabei auch selber, dass sie anders beurteilt wird wegen ihres Geschlechts. Das ist ihr vor allem dadurch aufgefallen, dass sie immer wieder von Männern Ratschläge bekommt, wie sie als Rapperin sich doch verhalten sollte.
Ja, es fing schon irgendwann an, dass viele, gerade auch Männer, auf einen zukommen und sagen, oh, mach doch mal ein bisschen netter und du bist doch so ein süßes Mädchen und das steht dir doch gar nicht mit den Schimpfwörtern. Und dann denkst du dir auch, alter Halsmaul.
Es tut mir leid, ich muss noch weiter fragen, weil es ein Spezial über genau dieses Thema ist, ob es ein Problem gibt oder nicht und wenn ja, wie man es angehen könnte.
Gleichzeitig ist es aber schon, glaube ich, ein bisschen ein Problem, dass man es eben so thematisiert und immer fragt, wie fühlst du dich denn als Frau? Also man fragt ja auch keine männliche Ballerina, wie sie sich jetzt so im Ballett fühlt oder weiß ich nicht, fragt man bestimmt auch, aber so, ich weiß nicht, der fühlt sich bestimmt auch so, das ist was Selbstverständliches, wenn du da drinnen bist in der Materie.
Also ich denke, nicht über das Thema zu reden, löst das Problem am Ende auch nicht. Ich finde den Standpunkt von Antifuchs aber gut, der wir sollten rappende Frauen nicht mehr wie Exoten behandeln, denn inzwischen gibt es viele talentierte Rapperinnen und Antifuchs ist eine davon und man kann auf jeden Fall feststellen, dass sie mit ihrer Kein-Fick-Attitüde und ihren Skills locker Männer platt machen kann. Ihr Vorschlag für mehr Frauen im Rap sieht genau so aus.
Wir sollten uns alle mehr unterstützen. Ich meine, klar kann nicht jede immer mit jeder cool sein. Das muss auch gar nicht sein. Aber so, wenn du was feierst, dann kannst du es ruhig auch sagen. So. Also machen die Männer ja auch ständig. Also da denke ich, sollten wir uns auch noch mal eine Scheibe von abschneiden. Und das wird schon, denke ich, sich in der Zukunft schon irgendwie entwickeln.
Puls Spezial. Am Mikrofon Lilly Ruge. Und wir sprechen darüber, warum im Deutschrap endlich die Frauen ankommen. Wir brauchen aber gleichzeitig nicht schönreden. Es sind im Vergleich zu den Männern immer noch verdammt wenige Frauen im Hip-Hop aktiv unterwegs. Es gibt zwar einen Haufen talentierter Rapperinnen und Produzentinnen in Deutschland, aber nur ein kleiner Teil von ihnen ist wirklich sichtbar. Und richtig erfolgreich sind auch nur ganz wenige. Warum hat eigentlich noch keine von ihnen, keine Cora E., keine Sabrina Setlur, keine Schwester Eva, so mal so richtig so die Typen vom Thron stoßen können? Die Kreativchefin vom Musikverlag Warner Chappell, Natascha Augustin, verfolgt die Szene ganz genau und sie sagt...
ist es sicher so, dass die Rapperinnen ihrer Zeit weit voraus waren und die erfolgreichen Rapper ja letztendlich auch 10 oder 15 Jahre schon dabei sind. Insofern glaube ich, es ist vielleicht jetzt noch ein bisschen zu früh. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Rapperinnen erfolgreich werden in Deutschland. Ich glaube, das dauert einfach noch so ein bisschen. Und zum anderen spiegelt es natürlich einfach auch das Verhältnis wider unserer Gesellschaft. Also das ist jetzt auch kein Rap-Phänomen, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Das gibt es auch in anderen musikalischen Genres. Es ist im Pop, wie wir wissen, ja genauso. Und es ist ja auch auf der Business-Seite so.
Wenn man in die USA schaut, gibt es dort einen Haufen Hip-Hop-Musikerinnen, die nicht nur ernst genommen werden, sondern auch von ihrer Musik leben können. Angel Hayes, Iggy Azalea und natürlich Nicki Minaj und Beyoncé. Für Natascha Augustin ist es in Deutschland ein bisschen komplizierter für Frauen am Musikmarkt.
Im Gegensatz zu USA lieben die Deutschen ja eher, ich würde mal sagen, so eine Bodenständigkeit und so eine Erdigkeit. Und gerade Beyoncé, die finde ich ja sowieso wahnsinnig interessant, ist ja nicht ohne Grund hier auch nicht besonders erfolgreich, weil sie, glaube ich, für die Deutschen auch zu glam ist. Und auch diese ganze Feminismusdiskussion und gerade auf so einem hohen Glam-Niveau, glaube ich, empfinden die Deutschen dann schnell als, das ist jetzt nur so eine Fashion und nicht real und nicht echt und so und wird dann auch gleich so abgetan. Und Feminismus hat hier ja auch, finde ich, schnell so was Ökiges. Und Musikerinnen wollen eigentlich oft überhaupt nicht damit in Zusammenhang gebracht werden mit Feminismus. Die wollen sich nicht auf eine Frauenrolle reduzieren lassen, wogegen diese Diskussion in den USA ja völlig normal ist und präsent.
Ja, da ist es wieder das Problem, als Frau in die Frauenecke gedrängt zu werden. Das steht hierzulande leider oft einem großen Erfolg im Weg. Ist ja unschwer zu erkennen an den Charts, die extrem unpolitisch sind mit ihren Max Giesingers und Helene Fischers. In der Rap-Community ist das zwar anders, aber die hat wiederum auch ihre eigenen Probleme.
Es ist halt so männlich belegt, dieses Genre, dass Frauen da immer noch so, also eher von den Fans, gar nicht in der Industrie, würde ich sagen, sondern von den Fans da draußen ein bisschen argwöhnisch betrachtet werden, was machen die jetzt? Und dann gibt's entweder eben so eine Beyoncé, die so sehr weiblich und die eben eher singt, oder dann gibt's halt so richtig harte Girls, die dann, glaube ich, den Jungs einfach auch Angst machen, die dann auch wahnsinnig schnell, wenn man diese ganzen Kommentare sich so anschaut, wahnsinnig schnell beleidigt werden von den Fans, weil sich die Fans bedroht fühlen, wenn Frauen sich benehmen wie Männer.
Natascha Augustin vom Musikverlag Warner Chappell ist sich aber sicher, dass Frauen langfristig im Rap Erfolg haben werden. Richtig machen es ihrer Meinung nach die, die sich auch mit ihrer Weiblichkeit auseinandersetzen und die keine Angst davor haben, auch mal eine Botschaft zu senden. Natascha sieht hier eine Entwicklung, die noch ganz am Anfang ist.
Wenn es mehr Frauen gäbe, könnten die Frauen sich auch gegenseitig mehr supporten. Also das hängt natürlich alles zusammen. Also ich meine, ich fände es zum Beispiel auch total super, wenn es ein Rap-Label gäbe, geführt von einer Frau.
Wenn Frauen lernen, solidarisch zu sein, werden sie auch langfristig in der Hip-Hop-Industrie Erfolge feiern können. Und es sieht ganz so aus, als ob sich da schon etwas tut. Schwester Ella, Antifuchs und Phantasmagoria sind bereits der Typ Rapperinnen, die sich im Business nicht andere Frauen irgendwie als Konkurrenz vornehmen, die sie wegboxen müssen. Sie supporten sich gegenseitig und sie bilden Girl Gangs. Alles genau die richtigen Voraussetzungen dafür, dass es irgendwann doch nochmal sowas wie eine deutsche Beyoncé oder Nicki Minaj geben könnte.
Puls.
Die Mainzerin Mine hat eigentlich gar nicht mit Hip-Hop angefangen, sondern sie ist als Sängerin bekannt geworden, so mit Hippie-Hut, die sich ihre eigenen Instrumente bastelt und auch sonst an ihrem Sound alles selbst zusammenschraubt. Mit der Zeit ist sie aber immer mehr in die Hip-Hop-Szene reingerutscht und mischt da mittlerweile aktiv mit. Gerade ist sie zum Beispiel mit Fatoni auf Tour und hat sich zwischendurch mit Jule Wasabi auf eine Suppe süß-sauer getroffen.
Ich bin in Köln und treffe mich mit der Sängerin, Songwriterin und Produzentin Mine. Wir sitzen in einem asiatischen Restaurant, wo Mine noch mal schnell was essen möchte, bevor sie dann mit Fatoni zusammen auf die Bühne geht. Die beiden haben auch dieses Jahr gerade ein Album rausgebracht und das heißt Alle Liebe nachträglich. Und in dem Album geht es um Klischees, um klassische Geschlechterrollen und die Beziehung zwischen Mann und Frau. Mine wehrt sich auch in dem Interview mit mir total gegen dieses klassische Schubladendenken, das man ja dann doch oft in Bezug auf Geschlechter hat.
Ich glaube, dass es schon anatomisch gesehen männliche und weibliche Eigenschaften gibt, aber ich habe so viele Leute um mich rum, die Individualisten sind, wo total weibliche Sachen auf Männer zu treffen und andersrum genauso. Ich glaube, dass insgesamt Kategorisierung nie gut ist und daran sollte man, glaube ich, arbeiten. So.
Mina hat als Sängerin und Produzentin mit Künstlern wie Samy Deluxe, den Orsons und Texter zusammengearbeitet. Wenn man die Rapper über sie reden hört, dann merkt man, dass sie wirklich in den höchsten Tönen von ihr sprechen und total viel Respekt vor ihr haben. Sie selbst hat auch Jazzgesang studiert und an der Musikhochschule unterrichtet. Was mich dabei interessiert, ist, ob Männer einer Frau, die so viele Skills besitzt, irgendwie misstrauisch gegenüberstehen und ob sie schon mal aufgrund ihres Geschlechts in Frage gestellt wurde.
Wenn es jetzt um Singen geht, dann auf jeden Fall nicht. Was ich aber auf jeden Fall auch merke, ist, dass ich produziere auch und das ist eher so der Bereich, wo Leute sehr, sehr überrascht sind. So, und dann sagt so, was? Ach so, du produzierst auch? Krass, okay. Immer wenn es um technische Sachen geht, ist man da immer eher, glaube ich, skeptischer Frauen gegenüber.
Aber auch wenn sie nicht nur im Hip-Hop unterwegs ist, die Faszination für das Genre merkt man ihr total an in der Art, wie sie schreibt. Sie ist unglaublich sprachverliebt, sie liebt es, mit Wörtern zu spielen und daher kommt sicherlich auch die Faszination für Rap und Hip-Hop.
Deine Sonne ging aus, meine Lichter gingen an, es wurde ungemütlich und alles, was man uns erwartet.
Man kann schon sagen, Rap gehört zu Mine und Mine gehört auch zu Rap.
Ich stehe halt total auf gute Lyrics und es ist Rap einfach viel, viel mehr existent als es in Popmusik, finde ich. Natürlich gibt es auch wahnsinnig gute Popmusiker, aber im Rap gibt es immer noch mehr. So, und deswegen fand ich das schon immer cool. Außerdem wurde ich damit auch sozialisiert. So. Ich war selber halt so ein Jugendhauskind, habe gebreakt als Teenie und so und habe damit einfach schon immer sehr viel anfangen können. So.
Trotzdem sind gerade die Rap-Lyrics für Mine oft ein zweischneidiges Schwert. So feiert sie manchmal ironische Texte von anderen Künstlern schon, auch wenn sie sexistisch sind. Trotzdem würde sie selbst niemals irgendwie einen Sexismus in ihre eigenen Texte packen. Sie sieht da schon die Verantwortung mit der Thematik. Und selbst auf ironische Weise wäre ihr irgendwie die Angst, das Risiko zu groß, dass sie missverstanden wird.
Ich sag, dann lass uns halt einfach eine scheiß Pizza bestellen. Sie sagt, ich will keine scheiß Pizza bestellen. Immer willst du eine scheiß Pizza bestellen. Ich sag, fick dich doch selbst. Sie sagt nichts, ich sag nichts. Ich sag, es tut mir leid, es war nicht so gemeint.
Ich finde Mines Umgang mit der Gefahr eines Rap-Textes total durchdacht und ich frage mich schon, ob sie auch weibliche Vorbilder in diesem Musikbusiness hat, weil mir kommt sehr oft so vor, dass es einfach echt wenig weibliche Vorbilder gibt.
Ich habe mir das schon voll oft überlegt, wer ist eigentlich gerade so an Frauen am Start, also so richtig groß am Start. So. Klar, es gibt total viele sehr, sehr gute Frauen in der Industrie, die ich echt, Industrie ist ein widerliches Wort, fällt mir gerade auf, im Musikbereich, ja. Die ich total abfeiere. Aber so dieser riesengroße Mega-Erfolg, wie es jetzt zum Beispiel Materia Casper oder so hat, gibt es halt noch nicht von einer Frau. Man ist ja immer auf Selbstfindungssuche, auch ein bisschen. Alles, was einen da positiv beeinflussen kann, ist Vorbild und gut und ermutigt einen, das zu tun, was man tut. Fände ich schön, wenn es mehr gäbe, ja.
Was das Statement von Mine so interessant macht, es zeigt sehr klar, wie wichtig die weibliche Sicht auf die Dinge im Rap ist. Sei es von Labelfrauen, Journalistinnen oder Rapperinnen. Es geht nicht darum, sich weiter über Sexismus im Rap zu beschweren, weil ganz ehrlich, die Debatte ist einfach durch. Es geht jetzt darum, einen Schritt weiter zu gehen und Frauen in der Szene sichtbar zu machen. Und da sind den Rapperinnen, die wir jetzt getroffen haben, besonders zwei Punkte wichtig. Erstens, wir brauchen mehr Bilder von selbstbestimmter weiblicher Sexualität im Rap.
Ich kann ins Sexuelle gehen und wenn ich vom Sexuellen spreche, rede ich auch vom weiblichen Sexuellen. Ich muss nicht sinngemäß sagen, wenn ich jemanden beschimpfen will, wenn ich ein Mann wäre, würde ich sagen, lutsch meinen Schwanz. Also warum muss ich mich dieser Analogie irgendwie bedienen, wenn ich vielleicht eigene habe?
Mich interessiert das auch nicht, was die Leute über mich denken oder wie die mich gerne sehen wollen oder wie ich mich jetzt ändern soll hin und her. Das ist ganz allein meine Sache.
Das sagen Phantasmagoria und Schwester Eva. Und zweitens, rappende Frauen sollen sich gegenseitig supporten.
Wir sollten uns alle mehr unterstützen. Ich meine, klar kann nicht jede immer mit jeder cool sein. Das muss auch gar nicht sein. Aber so, wenn du was feierst, dann kannst du es ruhig auch sagen. So. Also machen die Männer ja auch ständig. Also da denke ich, sollten wir uns auch noch mal eine Scheibe von abschneiden. Und das wird schon, denke ich, sich in der Zukunft schon irgendwie entwickeln.
Sagt die Rapperin Antifuchs. Und Natascha Augustin, Kreativchefin von Warner Chappell Music, meint:
Wenn es mehr Frauen gäbe, könnten die Frauen sich auch gegenseitig mehr supporten. Also das hängt natürlich alles zusammen. Also ich meine, ich fände es zum Beispiel auch total super, wenn es ein Rap-Label gäbe, geführt von einer Frau.
Es ist klar, Frauen können es auch in Deutschland mittlerweile mit Rap zu etwas bringen. Und ihre Stimmen bilden ein extrem wichtiges Gegengewicht zu dem sexistischen Rumgeprahle ihrer männlichen Kollegen. Und wenn eine hip-hop-feministische Debatte auch in Deutschland geführt wird, dann wird es auch möglich, den Sexismus in Rap in eine neue Perspektive zu rücken. Weil die Frauen, die rappen, die zeigen einfach, ey, wir sitzen alle im gleichen Boot. Frauen und Männer haben beide mit den Kategorien zu kämpfen, in die sie von der Gesellschaft gesteckt werden.
Ich habe so viele Leute um mich rum, die Individualisten sind, wo total weibliche Sachen auf Männer zu treffen und andersrum genauso. Ich glaube, dass insgesamt Kategorisierung nie gut ist. Und daran sollte man, glaube ich, arbeiten. So.
Word, Mine. Das Gute ist, Rap kann eine ganz tolle Spielwiese sein, um die Kategorien männlich und weiblich eigentlich ganz unverkrampft aufzubrechen. Weil Rap hat eben schon immer gesellschaftliche Probleme an die Oberfläche gebracht und einen gesellschaftlichen Wandel begleitet. Bis heute. Ciao. Das war das Puls-Spezial Doppel-X-Chromosom, warum im Deutschrap endlich die Frauen ankommen. Von Lilly Ruge, Jule Wasabi und Falk Schacht. Redaktionell betreut wurde die Sendung von Lilly Ruge, Vanessa Schneider und Florian Mayer-Havranek. Produktion Wilmer Schweres und Alexandra Brandt.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
Netzneutralität, Early Access, Internetregulierungsbehörde, Brute Force, Störerhaftung, Astroturfing.
Netzfilter.
Das wöchentliche Update rund um Digitalkultur, Gadgets und Netzpolitik.
Die ganze Aura der digitalen Welt.
Den Netzfilter und alle anderen Puls-Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. Puls.